Ja, wir haben gerade gesungen vom Herrn Zebaoth. Komisches Wort. Ne? Nicht mehr so geläufig, nur noch in alten Liedern, in neuen kommt das nicht mehr vor. Übersetzt so auf Deutsch, Herr der Heerscharen. Das will deutlich machen vom Hebräischen her, er ist der Herr über allen Herren, über allen Mächten. Er ist immer der Stärkere. Ja, und das über alle, ob das hier auf der Erde ist oder in der unsichtbaren Welt. Er ist größer, er ist stärker. Und wir haben gesungen, alle Lande oder alle Länder oder alle Lande sind voll seiner Ehre. Und da muss ich denken, ja, jetzt gerade so an WhatsApp-Status. Viele sind auf Urlaub, die einen sind am Meer in der Bretagne, die anderen sind irgendwo in den Bergen, die nächsten reisen Fluss entlang und überall ist es, da wo man hin in Urlaub fährt zumindest, wunderschön. Ja. Und überall werden Fotos hin und her geschickt, also was ich diese Woche wieder an wunderschönen Fotos gesehen habe oder auch selber gemacht habe. Gott ist schon sehr kreativ. Man hätte das auch viel einfacher gestalten können hier. Ja. So grau, flach, ja, fertig, das wäre so. Aber nein, er ist absolut kreativ und genial. Und er ist eben der Schöpfer. Und dass er der Schöpfer ist, nicht nur von der ganzen Welt, sondern auch von jedem einzelnen Menschen, das berechtigt ihn, Gericht zu halten. Darum geht es heute in unserem Bibeltext. Und das ist der Vorteil, wenn man so ganze Bücher durchpredigt, dann springt man über die nicht so angenehmen Dinge nicht einfach drüber weg, sondern die kommen dran. Ja, wenn man beschließt, den Römerbrief durchzupredigen, predigt man auch Römer 2. Auch wenn wir zugeben, dass wir jetzt 29 Verse, man hätte das auch in kleine Häppchen, aber 4 Wochen Gericht, da haben wir gedacht, ja, nächste Woche ist eh nochmal, in Kapitel 3 ist ja auch noch was davon. Ja. Wir konzentrieren uns heute etwas darauf. Und letzte Woche war ja auch schon vom Zorn Gottes. Aber es ist gut, es gehört zum Evangelium, das Gericht Gottes. Es ist wirklich eine gute Botschaft, das Gericht. Ein kleiner Rückblick so zum Mitdenken, Römerbrief, ja, Paulus kannte die Gemeinde noch nicht. Er hatte zwar Pläne mit ihnen, also er hatte noch was vor. Rom, ja, war die Hauptstadt des römischen Imperiums, daher ist der Name ja abgeleitet, und eben auch das Zentrum des Kaiserkultes. Also was dort damals in Rom so los war, ja, lässt sich vieles mit heute vergleichen, in unserer Welt. Ja? Nur vielleicht noch etwas zentralistischer aufgebaut. Und mitten in dieser Hauptstadt und in diesem Zentrum des Kaiserkultes gab es eine Gemeinde, Gottesgemeinde. Ja. Vielleicht noch 49 nach Christus wurden alle Juden aus Rom weggeschickt. Der Kaiser wollte die dann nicht mehr haben, aber der Erlass, der wurde irgendwie nicht hart. Also der wurde, zu Anfang wurde der hart durchzelebriert und dann wurde der irgendwie ein bisschen aufgeweicht und dann sind die Juden wieder zurückgekommen. Ja, und der Brief hier ist ja so 56, 57, also jetzt Rom war gar nicht so eine lange Zeit ohne Juden. Jetzt waren wieder Juden in der Stadt und auch in der Gemeinde. Ja, und das ist auch ein Stück Hintergrund von unserem Thema heute, denn die Juden hatten ja schon sehr lange Gottes Wort und gingen schon sehr lange mit Gottes Wort um. Und die griechischen, römischen Christen, die heidnischen Christen, die hatten noch ganz kurz Gottes Wort, vielleicht ein paar Jahre. Und ja, die Spannung lesen wir auch hier in unserem Text. Die Überschrift über unsere Predigt heute, oder die Predigt, die ich hier bringen darf, habe ich gewählt, Gott wird alle gerecht richten. Und das wiederum ist mir immer wieder ein tiefer Trost. Ich habe es hier schon mal erwähnt und es ist so, es ist mir echt, bin von Herzen dankbar, dass das so ist. Denn die Ungerechtigkeit hier, die ist ja kaum zum Aushalten. Wenn man genauer hinschaut, es ist furchtbar. Ja, und ich habe heute Morgen nur kurz über die Nachrichten gescrollt und mir ist aufgefallen, weil ich ja die Predigt vor mir hatte, da müsste man eingreifen. Das ist ja schlimm. Das geht ja gar nicht. Ja, wenn die so weiter tun, also eine Zeile nach der anderen, und dann habe ich aufgehört. Ja. Aber unsere Welt ist voll von Ungerechtigkeit. Nicht nur, es gibt auch Gutes, aber wenn man so, gerade die Nachrichten, ist ja eher die Summe der negativen Dinge. Und dann, ja, da ist es ein Trost. Gott wird alle gerecht richten. Jetzt ist dieses alle aber auch ein bisschen zwickend, weil da bin ich auch bei. Nicht nur die anderen, ja, nicht alle Bösen werden, alle werden gerecht gerichtet. Ich auch, du auch. Jeder. Niemand ist davon ausgenommen. Weil, ja, alle sind wir von Gott geschaffen. Niemand hat sich selbst gemacht. Niemand ist aus Zufall geworden. Und deshalb habe ich mal so formuliert, auch als einen Merksatz vielleicht, Gott sei Dank. Es ist wirklich ein Grund, Gott zu danken. Gott richtet, dass er das macht. Und nicht irgendjemand Ahnungslosen überlässt, denn er richtet gerecht und er richtet alle gerecht. Ob die Menschen das jetzt denken oder nicht, das ist ja völlig wurscht. Ich meine, ja, er ist der Ewige, wir kriechen hier auf der Erde vielleicht 80, 100, ja, jetzt ist in Deutschland die älteste Frau mit 113 gestorben, aber was ist das, 113? Ja, ist schon sehr lange, ja. Aber wenn man jetzt denkt, Adam war ungefähr vor gut 6000 Jahren hier, ja, und Gott war schon vorher ewig, also ist das alles doch sehr begrenzter Zeitraum. Gott richtet alle. Jetzt steigen wir ein in unseren Text. Er knüpft natürlich an bei letzter Woche, wo es darum ging, ja, um den Zorn Gottes. Und dann am Schluss von Kapitel 1 ist dann, dass Menschen wissen, was richtig ist, aber sie haben entschlossen, es nicht zu tun, gibt es auch heute. Und sie freuen sich sogar, wenn andere auch so schlecht sind wie sie. Das liegt in uns drin. Ja, ein banales Beispiel, durch einen Park, wo Hunde verboten waren, geht jemand mit dem Hund. Und jemand anders regt sich auf, dass der Hund dahergeht und sagt was laut. Und dann schimpft der Mann mit dem Hund die andere nieder, dass sie sich hier aufregt. Ja? Und dann, ja, da hinten ist ja noch einer, ist ja nicht der Einzige. Er freut sich, dass er nicht der Einzige ist, der falsch gehandelt hat, sondern er hat gleich noch jemanden entdeckt, der es auch tut. Ja? Das ist so tief in uns drin. Wir setzen den Maßstab herab, damit es uns gut geht, und statt ehrlich zuzugeben, es ist falsch. Und jetzt geht Paulus diesen Gedankengang weiter. Darum gibt es keine Entschuldigung für dich, Mensch, wer immer du bist, der du urteilst. Jeder, der über jemand anders urteilt, hat nämlich ein Problem. Worin du über einen anderen urteilst, darin verurteilst du dich selbst, denn du, der du urteilst, tust ja dasselbe. Vielleicht nicht exakt dasselbe. Also ich war ohne Hund in dem Park, weil ich keinen hatte. Ja? Aber vielleicht, ja, aber andere Dinge tue ich auch. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil, diejenigen, die solches tun, da ist jetzt der Rückbezug auf letzte Woche, können wir nicht auf alles eingehen, zurecht trifft. Du aber Mensch, der du über die richtest, die solches tun und doch dasselbe tust, rechnest du damit, dass du dem Gericht Gottes entrinnen wirst? Und das ist heute gang und gäbe. Ich weiß nicht, wie oft ihr mit euren Nachbarn, Arbeitskollegen, Verwandten über Gottes Gericht redet. Ist ja eher nicht so unser Lieblingsthema. Ja? Wäre mal eine schöne Aufgabe für die kommende Woche. Interessant, was wir zu berichten hätten, was dabei rauskommt. Ja. Ihr kennt vielleicht so eine Umfrage, eine evangelistische Umfrage, die knüpft da an, ob jemand schon mal irgendwie in der Bibel gelesen hat oder denkt, dass es einen Gott gibt, so ganz oder eine Beziehung zur Kirche hat. Und dann so ab der 6., 7. Frage geht die ganz schnell dazu über, diese Umfrage: Denken Sie, dass Sie sich mit Ihrem Leben einmal vor Gott verantworten müssen? Und wir haben diese Umfrage über ein Jahr regelmäßig in Graz in der Herrengasse gemacht. Kaum ein Mensch ist uns begegnet, der gesagt hat, er denkt, dass er sich einmal vor Gott verantworten müsste. Das haben wir ausgeklammert in unserer Gesellschaft. Hilft aber nichts. Hilft gar nichts. Ja. Manfred Siebald singt in einem Lied: Welcher saure Apfel wird süß davon, dass jeder in ihn beißt? Welcher falsche Ton wird richtig, nur weil ihn jeder singt? Können alle singen. Wenn der Ton falsch ist, bleibt er falsch. Ja? Wenn niemand mehr denkt, dass er sich vor Gott verantworten muss, sollen es alle denken. Aber hier steht, es wird so sein. Gottes Wort bleibt bestehen. Er wird das schon hinkriegen. Er ist allmächtig. Aber unsere Mitmenschen denken das nicht mehr. Ganz wenige noch, die das gedacht haben. Denn dann müsste man ja sein Leben ändern. Denn viele wissen, das ist wieder eine andere Erfahrung, ja, Arbeitskollegen früher von mir, die wussten genau, was ich als Christ zu tun und zu lassen hatte. Das wussten die. Nicht, dass die das getan hätten, aber so ein paar Bibelverse, die dann auf den Samuel anzuwenden waren in gewissen Situationen, ja, waren durchaus bekannt. Und ja, niemand denkt das, aber wir wissen, das Gericht Gottes wird alle treffen. Und jetzt gibt es einen anderen Gedanke, der könnte uns vielleicht näher sein. Paulus stellt ja hier rhetorische Fragen. Ja, denkst du, dass du dem Gericht Gottes entrinnen wirst? Ein Jude hat das normalerweise nicht gedacht. Aber er hat einen anderen Gedankengang. Gericht Gottes ja, aber ich bin ja Jude. Ja, ich hab einen Ausweg von Geburt an. Und hier Paulus den nächsten Gedankengang, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, seiner Langmut und Geduld? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr, also zur Buße, Originalwort, aber zur Umkehr leitet? Das ist eigentlich der Gedankengang. Und jetzt kann man sich so an die Gnade gewöhnen, und das ist eine Gefahr für uns, Jesus vergibt ja. Also, warum soll ich mich anstrengen? Muss ich wirklich? Na, heute, vielleicht schaffe ich es morgen wieder. Ja. Nicht, ich predige nicht, dass wir vollkommen sein müssen. Wir sollen vollkommen sein, aber wir können das nicht. Aber so die Gnade, ach, er wird es ja, muss man nicht so ernst nehmen. Nein, Gottes Güte will uns zur Umkehr leiten, anders zu leben. Morgen ihm wohlgefälliger zu leben als heute. An seiner Hand, aus seiner Kraft, zu seiner Ehre. Nicht aus eigener Kraft, aber das wäre das, was er vorhat. Jetzt sagt Paulus: Mit deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir Zorn auf für den Tag des Zorns, an dem sich Gottes gerechtes Gericht offenbaren wird. Wir haben letzte Woche gehört von einem gegenwärtigen Zorn Gottes, und hier hat Paulus jetzt das neue Thema, der zukünftige Zorn, also der Zorn Gottes für das Gericht, was einmal kommt, der sammelt sich auf. Ja? Das sehen wir auch, dass Jesus genau das gedacht hat. Wenn Jesus sagt zu zwei Dörfern oder Ortschaften: Wehe dir, Bethsaida, und wehe dir, Chorazin. Wenn das, was bei dir passiert ist, nämlich dass Jesus als Sohn Gottes dort gewirkt hat, gelehrt hat, Wunder getan hat, wenn das in Sodom und Gomorra geschehen wäre, sagt Jesus, dann würden die heute noch bestehen. Aber dein Gericht wird strenger sein, dein zukünftiges Gericht. Ja, wir wissen nicht, dass jetzt Feuer vom Himmel auf Bethsaida und Chorazin gefallen ist. Das ist nicht passiert. Ja, deshalb spricht Jesus da vom zukünftigen Gericht. Der Zorn sammelt sich auf. Sie haben Jesus abgelehnt, sie haben ihn nicht angenommen. Und deswegen wird das schlimmer sein als das, was Sodom und Gomorra, die bis heute sprichwörtlich sind, erwarten wird. Und es gibt andere Beispiele mehr. Und das ist, natürlich hat das ein Problem heute. Wenn wir von Gottes Gericht reden, dann werden unsere Mitmenschen wahrscheinlich sagen, wo denn? Es passiert ja nichts. Ja? Dass da und dort doch etwas geschieht und wir nur nicht wissen, was ist der wahre Ursache, was ist der Hintergrund. Ja, das ist, es geschehen Dinge, es geschieht auch Gericht. Aber dass das Gericht, von dem hier die Rede ist, ist ausständig. Ja, der Tag des Zorns auf den Tag, der kommt, wenn dieses Gericht, dieses universelle Gericht kommen wird. Wenn Gott das halten wird. Er wird jedem vergelten nach seinem Tun, nach seinen Taten. Jetzt ein spannender Vers. Ewiges Leben geben wird er denen geben, die im geduldigen Tun guter Werke Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit suchen. Also doch, ewiges Leben durch gute Taten. Lassen wir es einfach mal so stehen, aber der Römerbrief ist hier noch nicht fertig. Ja, Kapitel 2 ist nicht der Schluss, das ist nicht das ganze Evangelium, sondern es kommt noch 3. Da gibt es noch einiges an neuer Offenbarung, auch über, kann man auf diesem Weg ja, des Gesetzes, des Tuns, der Leistung, kann man da ewiges Leben bekommen oder geht es um ein anderes Tun? Gut, wir kennen das. Ja, Jesus wurde gefragt, welche Werke sollen wir denn tun? Und Jesus sagt, das Werk, was ihr tun sollt, ist, glaubt an den, den Gott gesandt hat. Im Johannesevangelium. Da ist es schon, eigentlich schon vorher, jetzt von unserer Abfolge vorher aufgelöst. Zorn und Grimm, das ist jetzt die andere Seite. Ja, Zorn und Grimm, aber denen, die nur auf die eigenen Vorteile bedacht sind, gibt es reichlich in unserer Welt. Und nicht auf die Wahrheit hören, sondern dem Unrecht folgen. Bedrängnis und Not über das Leben eines jeden Menschen, der das Böse tut. Des Juden zuerst und auch des Griechen. Jetzt macht Paulus genau den Unterschied. Warum der Jude zuerst? Weil er es weiß. Weil er seit jeher das Wissen hat. Er hat die 10 Gebote. Er weiß, was Gott will. Und wer viel weiß, und das betrifft uns zu 98% hier im Raum, wer viel weiß, von dem wird viel gefordert. Auch das ist gerecht. Ja, das ist auch bei uns gerecht. Von einem 2-jährigen Kind erwartet man nicht das Gleiche wie von einem 22-jährigen jungen Menschen. Das wäre albern. Ja, weder in Mathematik noch in Umgangsformen. Also es gibt Unterschiede. Wer viel weiß, wer viel schon mit Gott erlebt hat, wer sein Wort kennt, von dem wird viel gefordert. Und das ist durchaus spannend, wenn ich auf mein Leben schaue. Gerecht? Gottes Urteil ist gerecht. Dann kommt Paulus nochmal zurück. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden an jeden, der das Gute tut. Dem Juden zuerst und auch dem Griechen. Wieder. Ja. Es gab anscheinend in der Gemeinde durchaus etwas Spannungen. Jetzt wieder, die Juden waren, sage ich mal, zurück in Rom, sie waren wieder in der Gemeinde und irgendwie haben sie vielleicht gedacht, so ein bisschen besser sind wir ja doch. Ich habe das schon mal in der Gemeinde erlebt, das war interessant, die Gemeinde war ein paar Jahre etwas älter als hier und da war jemand, dessen Großeltern waren maßgeblich an der Gemeindegründung beteiligt. Und er hatte das in sich, dass er meinte, das erbt sich so weg als Sonderrecht. Ja. In einer anderen Gemeinde, da hatten die Eltern hatten das Grundstück für das Gemeindehaus gespendet oder hergegeben. Auch da war so ein, das war manchmal zu spüren bei Gemeindeversammlungen, ja, also es wurde nicht so klar ausgesprochen, aber du hast gemerkt, also eigentlich ist das ja unser Grundstück. Ja, so. Also das gab da, gab es so Erbrechte. Und ich habe gedacht, vielleicht gab das sowas auch dort in Rom. Ja. Die Juden, ja, die Heidenchristen kommen jetzt auch dazu, aber das eigentliche Volk Gottes, die Guten, die, na zumindest die Besseren, das sind wir. Ja. Und das radiert Paulus hier aus. Das merzt er aus bis auf die Wurzel. Ja. Jetzt hat er zweimal die Gegenüberstellung gehabt und jetzt sagt er nochmal, bei Gott ist kein Ansehen der Person, keine Bevorzugung. Ob man Bundespräsident ist oder ob man irgendwo auf einer Wiese Unkraut jätet, das ist völlig wurscht. Kein Ansehen der Person. Ob man seine Vorfahrenliste bis Abraham nachweisen kann, oder, ich denke, das ist niemand von uns, schätze ich mal, ja, oder ob man nicht mal weiß, wer seine eigenen Eltern sind. Keine Bedeutung. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Ja, es gibt ja viele, viele Stammbäume, Genealogien in der Bibel, wo so aufgezählt ist, wer von wem. Wir wissen, wo hört das auf? Bei Jesus. Das zielt nur auf Jesus. Wir wissen nicht mal den Vaternamen von Paulus. Nichts. Interessiert gar nicht mehr. Ja? Diese Linien zielen nur auf Jesus. Das hat für das neue Reich Gottes, für den neutestamentlichen Gläubigen, keine Bedeutung. Es ist super, wenn treue, gläubige Familien ihre Kinder im Glauben erziehen. Aber für die Nachfolge muss jeder Einzelne neu geboren werden. Kein Ansehen der Person. Egal, welchen Nachnamen ich trage. Wurscht. Ja. Alle, die ohne Kenntnis des Gesetzes gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz zugrunde gehen. Und alle, die in Kenntnis des Gesetzes gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Denn nicht die, die das Gesetz hören oder kennen, sind bei Gott gerecht, sondern diejenigen, die es tun. Die das tun, was das Gesetz sagt, werden gerecht gesprochen werden. Wer schafft das? Das wird Paulus nächste Woche auflösen. Niemand. Ja. Weil es geht nicht um zwei gute Taten am Tag oder drei oder eine gute Tat am Tag, sondern wenn man den Weg des Gesetzes wählt, dann ganz oder gar nicht. Und ja, es gibt ja nicht nur 10 Gebote, es gibt ein paar mehr. Und da baut er das hier auf. Ja. Wenn nämlich die Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus tun, was das Gesetz gebietet, dann sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst das Gesetz. Hieraus, aus diesem Vers und aus den nächsten beiden, da ist die schwierige Frage abzuleiten, was macht Gott mit denen, die nie etwas von ihm gehört werden? Ja, die Frage ist ja oft gestellt worden und es gibt auch schöne Bücher darüber. Und eines der besten, was ich gelesen habe dazu, oder eigentlich so das Beste aus meiner Sicht, war von einem Missionswerk, die New Tribes Mission, die arbeiten nur unter unerreichten Stämmen. Also es ist ihr innerster Antrieb, Unerreichte zu erreichen. Und trotzdem sind sie innerlich entspannt, weil sie sagen, Gott ist gerecht. Er ist in seinem Wesen Liebe und beides in einer Art, in einer Tiefe, in einer Vollkommenheit, die wir nicht denken können. Er wird das schon hinbekommen. Wir strengen uns an, alle zu erreichen. Alle. Und sie geben wirklich, was sie können. Ja. Aber er wird das schon hinkriegen mit denen, die noch nie, er urteilt gerecht, so wie es hier drin steht. Er weiß genau, was in unserem Herzen vorgeht. Jeder Gedanke, jede Ahnung. Ja, und wie wir mit dem umgehen, wo wir wissen, das ist richtig, ob wir es tun oder nicht. Und das wird er anwenden. Sie, die das Gesetz nicht kennen, zeigen damit, dass ihnen das Gesetz mit allem, was es will und wirkt, ins Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen legt davon Zeugnis ab und ihre Gedanken verklagen oder verteidigen sich gegenseitig. Offenbar wird dies an dem Tag, da Gott richtet. Über das, was im Menschen verborgen ist, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Hier sehen wir ganz klar, das Gericht, dieses absolute Gericht über all deine Gedanken, über all deine Taten, über alles, was du nicht getan hast oder getan hast, das ist Evangelium. Das ist eine gute Botschaft. Das hier mit der Welt wird nicht einfach so bleiben. Gerechtigkeit gibt es nur inklusiv der Ewigkeit. Da wird er das auflösen, der gerechte, allmächtige Gott. Er bekommt das hin, durch Jesus Christus. Hier sehen wir auch, dass er das Gericht an Jesus übergeben hat, wobei sie ja letztlich eins sind. aber das Gericht nicht ohne den Retter. Aber er wird das machen. Und Jesus selber hat das auch schon gesagt. Auf der einen Seite sagt er, er ist nicht gekommen, um zu richten. Nein, beim ersten Mal nicht. Und auf der anderen Seite sagt er schon im Johannesevangelium auch, dass er das Gericht ihm übergeben ist. Und dass er richten wird, wie er den Vater richten sieht. Wir geben ein bisschen weiter Gas. Vers 17. Wenn du dich aber einen Juden, jetzt merken wir diese Spannung, diese Gegensätze, einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und seinen Ruhm auf Gott gründest, wenn du seinen Willen kennst und da du gesetzeskundig bist, beurteilen kannst, worauf es ankommt, wenn du dir also zutraust, ein Führer der Blinden zu sein, ein Licht für die in der Finsternis, ein Erzieher der Unwissenden, ein Lehrer der Unmündigen, der im Gesetz die Verkörperung der Erkenntnis und Wahrheit hat, du also belehrst den anderen und dich selbst belehrst du nicht. Wir denken an das Beispiel von dem Splitter und dem Balken. Ja? Hier ist aufgezählt, was ich alles, oder was der Jude in dem Fall, an Splitter bei den anderen sieht. Verse lang. Aber seinen Balken, sich selber, belehrt er nicht. Und das trifft auch uns. Ja, das ist ja auch in dem Beispiel von Jesus, was er erzählt. Du verkündest, man dürfe nicht stehlen und stiehlst. Du sagst, man dürfe nicht die Ehe brechen und brichst sie. Du verabscheust die fremden Götter und begehst Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und raubst Gott die Ehre durch die Übertretung des Gesetzes. Denn wie geschrieben steht, der Name Gottes wird um euretwillen in Verruf gebracht unter den Völkern. Zitat aus dem Alten Testament, wo schon Gott schon sagt, eigentlich sollte Israel ein großes Licht sein, damit die Völker Gott erkennen. Aber Jesus wurde dann zu dem großen Licht, zu dem wahren Licht der Welt, damit die Völker Gott erkennen. Es hat nicht funktioniert, oder Gott wusste das natürlich, aber der Anspruch war trotzdem da. Und das greift Paulus hier auf. Die Beschneidung nützt dir nämlich nur dann was, ja, jetzt gibt es Juden ja schon, die haben sich immer auf die Beschneidung berufen, sie sind eben rechtschaffene Juden und deswegen ist das so ein bisschen wie so ein Taufschein. Ja. Wer rechtmäßig beschnitten ist, der gehört zum Volk Gottes und dann kann nichts mehr passieren. Und viele unserer Zeitgenossen und hoffentlich nicht wir selber, denken auch so. Rechtmäßig getauft, mit Taufschein, vielleicht über dem Bett hängen, so an der Wand, schön, gerahmt, ich weiß nicht. Ja. Und so, dann wird das schon. Dann ist ja alles in trockenen Tüchern. Und ja, Paulus sagt, vergiss es. Die Beschneidung nützt nämlich nur dann, wenn du das Gesetz befolgst. Übertrittst du aber das Gesetz, so ist aus deiner Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Nichts. Wenn nun ein Unbeschnittener sich an die Forderung des Gesetzes hält, wird ihm sein Unbeschnittensein dann nicht als Beschneidung angerechnet? Ja, Paulus geht hier einen anderen Gedankengang, nicht das Formale, sondern das Gelebte. Das, was das Herz überzeugt ist und wo auch die Taten folgen, darum soll es gehen. Denn nicht der ist ein Jude, und das ist schon eine stramme Aussage, ja, weil Jude wird man durch Geburt. Und Paulus war ein Jude. Und er sagt, nicht der ist ein Jude, der es nach außen hin ist, also von der Abstammung her, und nicht das, eine Beschneidung, was äußerlich geschieht. Nein, ein Jude ist, wer es im Verborgenen ist, und die Beschneidung ist eine Beschneidung des Herzens nach dem Geist. Neuer Gedanke. Hier kommt der Geist Gottes vor. Nach dem Geist, Paulus wird das in Kapitel 8, also er macht hier so ein paar Strahlen in den Römerbrief hinein, in Kapitel 8 wird er das schön ausführen, wie das Leben im Geist aussieht. Nicht nach dem Buchstaben. Eines solchen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Soweit mal der Bibeltext, kompliziert genug, aber wir merken uns Folgendes. Gott richtet. Und wir hüten uns davor, Menschen zu richten. Wir haben nämlich keinen Durchblick. Wir kennen die Herzensgrund und Ideen nicht. Wir dürfen durchaus sagen, wenn etwas falsch ist. Ja, wir müssen schon noch einsortieren, was ist richtig und was falsch. Und man muss nicht alles gutheißen. Aber wir richten nicht. Das Gericht überlassen wir Gott. Auch das greift Paulus später im Römer 12, Vers 19 nochmal auf. Richtet nicht, sondern überlasst das die Rache, überlasst dem gerechten Gericht Gottes. Das Zweite, Gott richtet gerecht. Und er hat eben in allem den totalen Durchblick. Ja. Ein Prediger hat mal gesagt, Gottes Bücher haben viel Papier. Ja. Ja, weil es steht ja, es steht im Wort Gottes, er hat alles aufgeschrieben. Und dann meinte jemand, ja, so viel kann man nicht auch. Gottes Bücher haben viel Papier, hat er gesagt. Ja, da ist Platz. Und in der Ewigkeit ist Zeit. Und mit der Zeit hat Gott eh kein Problem. Also, wir sind uns, jetzt die Anwendungsmöglichkeit für uns, wir sind uns unserer Ungerechtigkeit bewusst. Ich hoffe, wir haben Sündenerkenntnis. Und das will der Geist Gottes wirken. Dass wir den Balken bei uns sehen und dass wir uns vergeben lassen. Dass wir, ja, das kommt dann in den nächsten Kapiteln, dass wir uns reinigen lassen, dass wir nicht auf unsere Leistung uns verlassen, auf unser Gutsein. Auch nicht, wenn wir schon 30 Jahre hierher gehen. Beeindruckt Gott nicht. Er freut sich, aber es beeindruckt ihn nicht. Ja. Und Gott richtet gerecht, und zwar alle Juden und alle anderen. Wir haben das Thema zwischen Juden und Heiden nicht so. Damals war es ein Thema. Ja. Und ich habe es eben schon gesagt, wer viel weiß, von dem wird viel gefordert. Und dann der Gedankengang, wer das Richtige tut, hat ewig herrliches Leben. Das Richtige zu tun ist aber, sich auf die Gnade Gottes zu stützen. Das kommt in den nächsten Kapiteln. Ab Kapitel 3, Vers 25 wird das dann ganz groß. Glaube und Gnade. Gott sei Dank, Gott richtet gerecht. Und zwar alle. Es ist wirklich ein tiefer Trost. Das wird nicht hier einfach diese Welt immer schlimmer einfach und irgendwann macht einer das Licht aus mit der Atombombe oder sonst was. Das ist so einfach, ist das nicht. Gott regiert. Und er wird das schon noch ordnen. Spätestens in der jenseitigen Welt. Und seine Güte, dieser eine Lichtblick, ja, Güte steht einmal nur in dem ganzen Kapitel, weil es geht ja um Gericht, um Gerechtigkeit. Seine Güte will uns zur Umkehr leiten. Auch das Wort vom Gericht will uns immer wieder zur Umkehr, dass wir umkehren vom Falschen hin zum Richtigen. Von Gottes Ferne zu Gottes Nähe. Von Selbstvertrauen zum Gottvertrauen. Weg von der Menschenfurcht hin zur Gottesfurcht. Das ist immer wieder sein Weg. Und der Römerbrief ist ja noch nicht aus. Ja. Wir können uns ja noch auf mehr auch freuen und dann wieder zwischendurch Apostelgeschichte. Gott sei Dank, Gott richtet gerecht. Und zwar alle. Amen.